Wer weiß denn noch, über was ich das letzte Mal gepredigt habe? Na, über den Vater. Jawohl. Habt ihr darüber nachgedacht? Sogar so ein bisschen Hausaufgaben gemacht? Weiter darüber nachgedacht, wie ich euch empfohlen habe? Wer weiß, was ich angekündigt habe, was dann das nächste Mal mein Thema sein sollte. Du auch wieder. Oh, du passt ja gut auf. Wie wir als Väter und Mütter in Christus sein sollen. Ja, während ich mich dann jetzt, also das war ein spontaner Gedanke, als ich das gesagt habe. Mal. Und während ich mich dann darauf vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, warum sollst du denn hier eigentlich drüber predigen? Und ich habe echt über euch nachgedacht. Ich denke viel an euch. Muss ich echt sagen, aber da habe ich echt nachgedacht. Wenn ich jetzt so sehe, die Sarah war bei euch, ihr habt euch ihr so lieb angenommen. Davor war das ein Rumäne oder ein ausländischer Bruder. Ich habe den Namen vergessen. Der Ukrainer, der Ivan, genau. So, und immer wieder entdecke ich das und auch wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch untereinander kümmert und so. Und dann stellt man sich echt die Frage, warum sollst du jetzt noch über ein Thema sprechen, Väter und Mütter in Christus werden, wenn das ja eigentlich läuft. Ja, so. Aber in die Tiefe hineingehen, kommt man dann auf Gedanken rauf und sagt, das ist ja doch wichtig, darüber zu sprechen. Auch wenn wir es zum Teil leben. Und die ganze Bibel ist ja davon voll. Ja? Das sehen wir schon in 1. Mose. Ja? Der Mose, der sich selbst nicht so viel zugetraut hat, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, der nimmt den Josua und sagt, ich werde dir jetzt mal zeigen, was Sache ist. In liebevoller Art und Weise. Ja? Ganz am Anfang also schon. Was ist der Mose für den Josua geworden? Ein Papa. Ja, so ist es. Dann lesen wir richtig, dass die Deborah, eine der Richterinnen, was wir da lesen, sie war die Mutter Israels. Also sie hat wohl ein wahnsinnig tolles Leitungsbild gehabt und diese zum Teil verkorksten Israeliten mit einer mütterlichen Liebe geleitet. Steht da richtig von der Bibel. Und dann gehen wir ins Neue Testament und wo ändert es? An Paulus, der nimmt den Johannes Markus, der nimmt den Timotheus und ist wie ein Papa zu ihnen. Kommen wir später, heute noch drauf. Also durch die ganze Bibel zieht sich das einfach durch. Von daher merken wir, wir haben keine Chance, uns da jetzt eine Ausrede zu suchen, weshalb wir es nicht sind. Ne? So. Leider. Ist nicht mit Ausschlafen. Und auch der Johannes in seinen Briefen schreibt er immer wieder, meine Kinder. Ja, das sind wir ja nicht im offiziellen Sinn, aber er hat einfach so ein väterliches Herz und will das rüberbringen. Meine Kinder. Er ist also eigentlich geprägt von dieser väterlichen Haltung, von dieser Umsicht, wie ein Vater halt sein Herz auch an seine Kinder zeigt. Die ganze Bibel zeigt uns dieses Thema. Und sie verbindet es interessanterweise immer mit dem Natürlichen und mit dem Geistlichen. Ja? So wie ihr Väter, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, so wird der Vater euch gute Gaben geben und so weiter. Und wir könnten da Bibelstellen an Bibelstellen sprechen. Petrus sagt in seinem zweiten Petrusbrief, dass wir wie die neugeborenen Kindlein sind, die nach Milch dürsten. Also auch da wieder diese Geschichten. Und überall merken wir, dass wir als reife Christen die Stellung Vater und Mutter in Christus sein einnehmen sollen. Nun, was tun wir als natürliche Eltern alles, damit es unseren Kindern gut geht? Wa? Und wie oft haben wir schon den Ausspruch gehört, ach, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Gerade so die Nachkriegsgeneration, wo viel Not war und man hat seine Kinder manchmal fälschlicherweise überhäuft mit allem Guten, ist nicht immer gut zu verwöhnen. Die müssen auch mal sich selbst was erarbeiten oder sonst was. Aber da steckt dieses drinnen, die sollen es mal besser haben, die sollen mal starke Männer, starke Frauen werden und auch im Glauben so ranreifen. Aber jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber Erfahrung machen ist viel leichter, wenn ich jemand an der Seite habe, der mir hilft. Wenn Papa dir als Kind gezeigt hat, wie du einen Fahrradplatten reparierst, dann kannst du es wahrscheinlich heute noch. Aber einige von uns hätten sich nie daran getraut, einen Fahrradplatten zu reparieren, wenn sie keinen gehabt hätten, der es ihnen gezeigt hat, oder? Natürlich, du kannst, heute ist es ja überhaupt kein Problem mehr, schnell mal googeln, wie repariere ich einen Fahrradplatten, und dann hast du als 12-Jähriger sowieso dein Smartphone schon dabei und dann reparierst du dein Fahrradplatten. Geht alles. Aber ist es nicht viel schöner, wenn der Papa neben dir steht und sagt, wir machen es mal gemeinsam. Das nächste Mal kannst du es machen. Im Geistlichen ist es auch so. Viele junge Christen, und damit meine ich jetzt jung im Glauben, ja, die fragen, wer hilft mir, wenn ich zweifle, wenn ich Ängste habe? Wer geht mit mir so ein Stück? Oder wenn ich falle, wer ist da und hilft mir, dass ich wieder aufstehe? Die Fragen sind da. Wer hilft mir auf meinem Glaubensweg? Interessant ist, dass es im Jahre 2010 eine deutschlandweite repräsentale Umfrage gegeben hat unter jungen Christen. Und die Frage war, welches Angebot würdest du am liebsten wahrnehmen für dein geistliches Wachstum? Ich finde, das ist mal eine interessante Frage, wenn die in unseren Kirchen und Gemeinden landab mal gestellt wird. Wisst ihr, was rausgekommen ist? 42% haben gesagt, Mentoring würde ich am liebsten haben. Als zweiter Stelle 26% Zweierschaft. Geh mit mir. 24% ein Partner, eine Partnerin, der auch im Glauben ist, wo wir gemeinsam einen Weg. Und dann erst an vierter Stelle kreative Gruppen, wo ich in einer Gruppe, in einem Team mich auslege. So. Und dann immerhin noch mit 15,2% haben junge Christen gesagt, Beziehungen zu alten. Danach kommt Hauskreis, Konferenzen und so weiter. Eine Studie von 19 plus aus dem Jahre 2010. Da merken wir, dieses Bedürfnis ist da. Alleine ist man nicht gerne. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, wollen wir wirklich Väter und Mütter in Christus sein? Und ich frage sie gar nicht, ich bin sicher, ihr werdet eh alle ja sein. Ja? Aber es gibt halt ein paar Voraussetzungen. Ich werde sie mal aufzählen und dann gehen wir im Einzelnen da rein. Es gibt so persönliche Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Dann um Vater und Mutter in Christus zu sein, müssen Kinder da sein, oder? Ist eine Voraussetzung. Dann müssen vielleicht auch Fehler, die du in deiner Erziehung früher mal getan hast, abgestellt werden. Damit deine Kinder jetzt vielleicht besser erzogen werden als deine Kinder früher. Da muss zum Teil auch Vergebung ausgesprochen werden. Ja, ich habe im Persönlichen auch meine Kinder um Vergebung gebeten, wenn ich falsch lag. Ist das schlimm als Vater? Nee. Aber auch im Geistlichen. Manchmal sind wir einfach neben der Spur gewesen. Und als nächstes und letzter Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir das heute alle schaffen, aber ich bin in 14 Tagen eh wieder da. Aber da denke ich, ja, gibt es auch ein schöneres, anderes Thema, das ich schon vorbereiten möchte. Intellektueller Stolz muss eliminiert werden. Na, was da jetzt wohl kommt, ja. Aber hören wir es uns mal an. Die persönliche Voraussetzung, die da sein muss, ist, du musst erstmal selbst Kind sein. Gerade in der geistlichen Welt kannst du nicht ein Vater und ein geistlicher Mutter sein, wenn du selbst nicht ein Kind Gottes bist. Das ist uns klar. Ja? Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Wie will ich jemand zu Jesus führen, wenn ich selbst nicht an Jesus glaube? Auf der anderen Seite ist es da sehr schnell und sehr leicht, jemand zu Jesus zu führen, wenn du glaubst, weil du brauchst ja eigentlich nur von deinem Erlöser erzählen und alles andere macht der Heilige Geist, oder? Es ist so einfach. Gott hat uns nicht eine Last auferlegt, die wir überhaupt nicht tragen können. Sei du einfach mal Licht und dann lass mich alles andere. So dürfen wir das einfach sein. Also in uns muss sein, er ist der Vater der Vaterschaft. Lasst mich das mal so ausdrücken. Der Väter aller Väter. Ja? Er ist da oben und wir sind seine Kinder. Und jetzt kommt eins, das mich mit eurer Gemeinde so verbindet. Ich habe noch drüber nachgedacht, wie das ist. Ihr werdet nun ja auch eine, bitte nehmt mir das nicht krumm. Ihr werdet nun auch immer eine ältere Gemeinde, ja? So, und irgendwann ist es aus mit Kinderkriegen. Ne? Oder, Irmtraut? Ist nicht mehr so, ja? Und du heißt auch nicht Sarah, die ist weg, ja? Und du heißt auch nicht Abraham. Irgendwann ist es biologisch einfach aus, ja? Aber Kinder bleiben Kinder. Du bleibst ein Kind, egal wie alt du bist. Und dein Vater bleibt dein Vater, deine Mutter, egal wie alt du bist. Das bleibt. Und rein vom Normalen her gesehen ist es ja so, wir werden ja heute immer älter, Väter und Mütter. In meiner Zeit, da hat man jung geheiratet und mal ganz schnell ein paar Kinder gekriegt. Ja. Heute macht man erst Karriere und dann guckt man auf die biologische Uhr und sagt, oh, jetzt wird es Zeit, sonst klappt es nicht mehr. Und dann ist man schon mal 40 oder so, ist man sein erstes Kind. Ganz was anderes. Aber bleiben wir dabei, wir haben geistlich gesehen immer die Möglichkeit, anders wie im natürlichen Väter und Mütter. Die Frage ist jetzt, wenn die innere Voraussetzung, dass wir selbst Kinder des allerhöchsten Vaters sind, gegeben ist, wie kriegen wir denn dann unsere Kinder? Ich erinnere mich an eine Ranger-Freizeit und da war ein Mädel und am vorletzten Abend hat die mit ihrer Cousine gebetet und die hat ihr Leben Jesus übergeben. Und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, hier, du machst mich so stolz. Ich so sagt, du hast mich heute zum Großpapa gemacht. Wie, was? Er sagt, sie erinnerst dich, vor 2 Jahren standen wir in so einer Rentscher-Veranstaltung da und du hast dein Leben Jesus gegeben, ich konnte dich anleiten dafür. Da warst du meine geistliche Tochter. Und jetzt hast du deine Cousine zu Jesus geführt. Sie ist jetzt deine geistliche Tochter und ich bin dein Opa. Ich bin ihr Opa. Ja, so kann das gehen. Aber die Frage ist, was wollen wir unternehmen, um Kinder zu kriegen? Gott hat euch bisher versorgt. Er hat euch immer wieder Leute geschickt, um die ihr euch kümmern könnt. Aber das ist nicht der normale Weg. Du kannst nicht als Ehepaar zu Hause sitzen und sagen, ihr Kinderlein kommt. Da muss was passieren. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, ja. Okay? Aber wenn du dich nicht aufmachst, wenn du nicht sagst, wie schaut's denn aus? Dann wird nichts passieren, oder? Und das ist der Auftrag der Gemeinde. Was ist der Missionsauftrag? Geht hin, das in alle Welt, machen wir nochmal in Klammern, wir beginnen jetzt mal hier, ja, in Lauenburg. Und danach machen wir die Klammer mal wieder auf, ja. Geht hin und macht zu Jüngern. Sagt auf Deutsch, bewegt euch und werdet Väter und Mütter, oder? Habe ich das jetzt falsch interpretiert? Das ist doch genau das, was steht. Geht hin, tut. Ich habe heute früh mit Conny darüber diskutiert. Sie sagt, hey, Vorsicht. Ich sage, ja, ich werde Ihnen nicht den Kopf waschen. Ich will Ihnen die Füße waschen, damit Sie wieder sauber sind zum Rausgehen. Ja, also bitte, versteht mich jetzt richtig. Ja, so. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Und schaut, jetzt hat uns Gott so eine wunderbare Ruhezeit gegeben. Wir dürfen gar nicht so viel machen. Aber was sind Ruhezeiten? Vorbereitungszeiten, oder? Jetzt könntet ihr euch, weil sonst sowieso nicht so viel laufen darf, zum Beispiel mal einen Samstag freinehmen. Und sagen, wir treffen uns, wir holen uns einen, der uns bekocht, wir holen uns einen Mentor, der uns anleitet, und dann überlegen wir mal oder wir beten mal, Gott, wie können wir hier in Lauenburg hin? Ich werde jetzt dieses Thema nicht ausführen, denn das ist euer Thema und nicht meins. Versteht ihr mich? Ich habe so einen Sack voller Tipps, die ich euch geben kann. Will ich aber nicht. Ja? Wenn ihr mich fragt, dann würdet ihr schon den einen oder anderen Tipp kriegen. Nein, aber es ist meine und es ist deine Verantwortung, loszugehen und zu sagen, jawohl, ich will. Und dann auf den Heiligen Geist vertrauen, der uns in alle Wahrheit leiten wird und der uns den Weg zeigt, der hier richtig ist. Es gibt ja so viel wunderbare Sachen, die ihr in eurer Gemeinde alle schon gemacht habt. Vielleicht ist eine Wiederauflage von Dingen gut. Oder vielleicht ist was ganz was Neues gut, weil Gott euch in eine ganz neue Richtung reinführen wird. Punkt 1. Setzt Kinder in die Welt. Hey, man sollte was sagen. In der Regel macht das Spaß. Ja? Also, keine Angst vor Punkt 1. Okay? Bevor ich Kinder gekriegt habe, war ich unterwegs, bin viel spazieren gegangen und habe beim Spazierengehen gebetet. Und wir haben schon für unsere Kinder gebetet, bevor sie da waren. Und als sie da waren, haben wir auch gebetet. für einen guten Ehemann und so weiter.
Also wir haben unsere Kinder sehr viel umbetet. Und trotzdem habe ich Fehler gemacht in meiner Erziehung. Mein größter Fehler war, dass ich eigentlich viel zu wenig präsent war. Weil ich habe Hände, die nicht ruhen können, die müssen arbeiten. Ein Mund, der nicht stillstehen kann, der muss immer. Ja, so. Und Conny hat das liebevoll übernommen. Trotzdem sagen meine Kinder heute, du bist ein guter Papa gewesen. Und immer noch. Ja. Und wenn die Kinder dir was zum Vatertag schenken, dann heißt das, sie respektieren deine Vaterschaft. Habe ich jetzt gerade gekriegt. Zwei leckere Pfeffersäure. Ja, so, vielleicht ein Hinweis, wir kochen uns mal wieder gut, ich weiß es nicht, was dahinter steckt, aber sie haben dran gedacht, ich fand das nett. Ja. Aber wir müssen mal nachdenken, wie ist unser Leben gelaufen, wenn ich jetzt nochmal biologisch Papa werden würde, ich würde mir einfach wesentlich mehr Zeit geben. Ich würde in der Zeit der prägenden Kindererziehung, also vielleicht so mal die ersten 15 Jahre oder so, würde ich mir wesentlich mehr Zeit für meine Kinder nehmen. So, die Frage ist, was bewegt uns als Gemeinde? Wollen wir Konsumgemeinde sein? Sitzen, konsumieren. Wollen wir Programmgemeinde sein? Ein Programm jagt das andere. Wie es in vielen großen Gemeinden ist, nochmal das, nochmal das, nochmal das. Ich war übrigens mal neulich auf der Webseite eurer evangelischen Kirche hier in Lauenburg. Und ich war ja baff erstaunt, wie viel Programm die anbieten, was die alles machen. Ja, so. Also es gibt die unterschiedlichsten Arten auch von Gemeinde. Und es kann aber auch sein, dass ihr eine Gemeinde seid, die sich einfach um ihre Kinder kümmert. Da schließt das eine oder andere nicht aus. Aber ich muss mir erstmal Gedanken machen. Habe ich Fehler gemacht in der Vergangenheit? Und wie will ich in Zukunft meine Kinder erziehen? Gott zeigt mir den richtigen Weg. Natürlich habe auch ich immer Gott vertraut, wenn ich für ihn unterwegs war. Heute würde ich sagen, Mama war ich für mich unterwegs. Ja. Aber habe ihn vorgeschoben, dass ich doch für ihn unterwegs bin. Gibt's ja auch, ja. So, lieber Gott, du siehst doch, was ich alles für dich tue, oder? Ja? So, dann bin ich für mich unterwegs und nicht für ihn, auch wenn ich viel für ihn arbeite. Ja? So. Aber macht euch Gedanken darüber, wie wollt ihr in Zukunft Kinder erziehen? Was wollt ihr ihnen mitgeben? Dann ist es ja so, wir können uns unsere Kinder nicht aussuchen, auch wenn wir sie gezeugt haben. Sie sind eigene Persönlichkeiten. Und im Geistlichen gesehen ist es ja noch viel dramatischer. Die können wir uns noch viel weniger aussuchen. Und vielleicht sagt Gott zu dir, Guido, mach mal hier Vaterschaft mit dem und dem, und du sagst, du guckst aufs Telefon, es klingelt, ah, oh, nicht schon wieder der. Ich bin nicht da. Mami hat gesagt, sie ist nicht da. Okay, ja. Aber geht's uns nicht manchmal so, oh, nicht schon wieder. Aber was sagt die Bibel? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Römer 15, Vers 7. Auf diese Weise steht als Nachvers, wird Gott geehrt. Also das ist ein Punkt, wenn wir sagen, wir denken über unsere Fehler nach, dann denken wir auch darüber nach, dass nicht wir entscheiden, welche Kinder wir erziehen. Gott hat sie uns gegeben. Und du würdest auch nicht sagen, ne, mein Sohn Hans, ne. Er ist total aus den Fugen geraten. Den nicht mehr. Nein, du würdest ihn weitererziehen. Manchmal mit allen Schwierigkeiten. 1. Petrus, 2. Kapitel. Er sagt uns, ich habe es schon am Anfang erwähnt, diesen Vers. Er sagt was Krasses. Hört auf mit aller Bosheit und mit allem Betrug. Damit meint er auch den Selbstbetrug in uns. Heuchelei, Neid, Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Neid. Gerade in der Beziehung Vaterschaft.
Das ist mein Sohn. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Er nur 2 Monate. Manchmal sagen wir es vorweg und legen ganz schön Druck auf unsere geistlichen Kinder. Ja? So. Oder wir vergleichen uns untereinander. Petrus sagt, das darf bei euch nicht geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Also um was geht's? Gemeinsam näher an die Vaterschaft Gottes anzuwachsen. Manchmal muss ich als Vater auch von meinen Kindern. Ich glaube, dass ich zwar elektronisch gesehen gut aufgestellt bin, aber es gibt Dinge, da frage ich meine kleine Tochter, sag mal, wie geht denn das? Ja? Bei WhatsApp Bilder in die Mails reinzubetten, betten oder sonst was. Da habe ich keinen Bock, mich da hinzusetzen. Da frage ich sie, und für sie ist das kein Problem. Ja? So dürfen auch wir als geistliche Väter und Mütter auch mal sagen, sag mal, wunderbar, das hast du gelernt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht drauf. Komm, jetzt machen wir mal anders. Du teach mich oder wir gehen gemeinsam. In diesem Zusammenhang habe ich ja schon erwähnt, Vergebung muss ausgesprochen werden. Wo habe ich Kinder verletzt? Und das ist für mich so eine Voraussetzung, die auch noch in die persönlichen Voraussetzungen reingeht. Da kommen wir nämlich gleich auch zum nächsten Punkt. Wenn ich nicht bereit bin, um Vergebung zu bitten für die Dinge, die ich falsch gemacht habe, wird es immer einen geistlichen Stopp geben, dass ich auch in Zukunft nicht weiter. Gott geht mit dir immer einen Weg. Und wenn du jetzt sagst, das ist für mich die rote Linie, da geht es nicht drüber, dann kommt gut, dann nehmen wir noch eine Runde, 40 Jahre für die Wüste, und dann sind wir 60 und kommen wieder hin. Die Vergebung ist so ein Punkt, dass Gott mich nicht weiterführt. Er sagt ganz klar, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht. Und wenn mir nicht vergeben wird, wie soll ich hineinkommen in dieses unbedingt notwendige Abhängigkeitsverhältnis vom Vater im Himmel? Also alle der Punkte. Guckt mal, wo haben wir andere verletzt? Wo dürfen wir vergeben, damit wir neue Kinder besser anleiten? Das heißt auch vergeben an denen, die schuldig geworden sind. Ich komme da gleich noch drauf. Und der nächste Punkt, den ich euch gezeigt habe, ist, intellektueller Stolz muss eliminiert werden. Bedeutet, wir alle wissen heute mehr über Gott als vor 20 Jahren, stimmt's? Das ist schön, oder? Wie viele Bibelstellen kennst du mittlerweile mehr auswendig? Ja? Wie leicht ist dein Weg mit Gott in dem einen oder anderen Bereich? Du hast es einfach drauf. Du hast es schon gelernt. Ja? Aber gleichzeitig bildet das eine große Gefahr. Was weiß ich? Im strengsten Sinne weiß ich das.
denn was gestern war, war gestern. Das muss morgen nicht gehen. Ist dir mal aufgefallen, dass Jesus nie zwei Wunder in gleicher Art und Weise getan hat? Das war immer neu. Dem einen hat er auf die Augen gespuckt, ja? Dem anderen hat er ins Wasser geschickt. Oder wie auch immer, immer war was Neues. Und wir denken, oh, bin ich so lang fest. Alles klar, ich weiß schon, wie das geht. Aber hier geht es um Menschen. Ich lebe seit 45 Jahren mit meiner Frau zusammen. Es gibt noch so viele Dinge, die ich nicht weiß, wie das ist. Und jetzt soll ich dich jüngern, Heike? Wie viele Dinge weiß ich gar nicht über dich? Wie du tickst, wie du denkst, wie du fühlst?
Ich bin ja viel zu alt. Das kriegen wir schon hin.
Es ist Zeit, unseren intellektuellen Stolz aufzugeben, zu sagen, ich krieg's nicht hin. Aber in der Abhängigkeit von dir, mein Papa im Himmel, mache ich mich auf. Und das Wichtigste ist, dass meine Beziehung zu dir intakt ist. Und dass du mir dann über die Heike Dinge zeigen kannst, die wichtig sind. Oder? Weil ich glaube, da sind wir uns eins. Gott kennt dich besser als du dich selbst. Oder? So ist es. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte und dann erzähle ich euch eine zweite Geschichte. Die erste Geschichte ist passiert hier in diesem Jahrtausend. Die andere Geschichte ist 2000 Jahre alt. Steht in der Bibel. Die erste Geschichte ist die in England. Ein junger Mann hat sich bekehrt und der Pastor ist sein Mentor. Und abends, am Sonntagabend, gab es immer eine Bibel und Gebet. Und was diesen jungen Mann ausgezeichnet hat, er war ein Nachrichten. Und jeden Sonntagabend saß er. Hat er sich gekehrt. Und jetzt ganz plötzlich war in seinem Herzen, ja, da ist es noch Sonntagabend. Und er hat seinen geistlichen Papa, seinen Pastor, gefragt, sag mal, was willst du tun? Ja, was meinst du denn, was würde Jesus von mir tun? Also ist dieser junge Mann am nächsten Sonntagabend ins Kino gegangen und hat an der Kinokasse gesagt, er hätte gerne zwei Karten. Sagt sie aber, Entschuldigung, aber Sie sind ja wirklich alleine. Wieso kann ich Ihnen das verstehen? Dann sagt sie, brauchen Sie nicht verstehen, ich bin über Karten. Was ist denn hier? Dann kommt sie aufeinander, dass sie gesagt hat, Moment, ich habe den Chef geholt und ich sage, ich bin was richtig. Dann der Mann möchte zwei Kinokarten haben, ich kann nur alleine und ich sage, dann kommt er. Und dann ist er mit zwei Karten ins Kino. Eine für sich, eine für sich. Und
einer Sache da mit Jesus gemeinsam im Kino.
Und am nächsten Sonntag war er in der Gemeinde und hat erzählt.
Da sagt er mit Jesus im Kino, und nach 5 Minuten ist Jesus aufgestanden und rausgegangen. Das ist natürlich auch aufgestanden.
Geistliche Vaterschaft. Wie weise hat dann dieser Pastor gehandelt in seiner geistlichen Vaterschaft? Ja? Ein Verbot oder sonst irgendetwas hätte lange nicht das bewirkt, wie man mit Jesus gemeinsam das Kinder so. Ich, als ich die Geschichte gehört habe, die hat mich fasziniert. Irgendwo, das ist unterwegs sein mit Gott, oder? Ja? So, jetzt kommen wir
zu der anderen. Paulus.
Und zwar von Paulus in Korinth. Da können wir dieses System geistlicher Vaterschaft, Mutterschaft, ihr wisst, wie ich es meine, ja, so gut rausfinden. Wie hat denn der Paulus seine Gemeinden gegründet? Da war er hin. Und ab zur Nähe.
So hat
so machen es heute noch viele Evangelisten. Gründen eine Gemeinde, absetzen und ein, weiter zur nächsten. Nicht so in Korinth. Die Bibel sagt uns, der Paulus ist nach Korinth gereist. Nee, wahnsinnig. 2/3 dieser Stadt waren Sklaven. Im Tempel der Aphrodite waren 1000 Tempelprostituierte beschäftigt, die sich nachts dann auf den Straßen von Korinth rumgetrieben haben. Man sagte als Sprichwort, nicht jeder kann sich leisten, nach Korinth zu reisen, was wahnsinnig teuer war. Also eine lasterhafte, eine teure Stadt und Paulus geht dahin. Und dann führt Gott ihn und er trifft ein Ehepaar, wer weiß den Namen? Aquila und Priscilla. Und er kommt mit denen ins Gespräch und er stellt sich raus, die sind Zeltmacher und ich bin Zeltmacher. Und die sind gerade von Rom gekommen, weil dort der Kaiser die Christen vertrieben hat und sind jetzt in Korinth. Und die zwei laden Paulus ein, komm doch zu uns. Und Paulus arbeitet mit denen zusammen in seinem Job. Und jetzt sagt uns die Bibel was Krasses. Paulus war bei seinem ersten Besuch in Korinth 18 Monate da. Also nicht wie sonst, schnell rein, schnell raus. Und er hat gearbeitet mit den beiden. Und es gibt eine andere Bibelstelle, die sagte, und er lehrte täglich das Wort Gottes. Brauchst du noch einen Job, Paulus? Wie oft komme ich abends nach Hause und sage, was? Nur noch Füße hochlegen. So mehr ist nicht mehr. Nee, nicht Füße hochlegen. Irgendwo hingehen, in irgendeine Synagoge oder auf irgendeinem Marktplatz oder sonst was und evangelisieren. 18 Monate lang. Und dann hat sich Gemeinde gebildet. Erst 20. Man vermutet, dass Paulus weg ist, gibt es so Schätzungen, dass das eine Gemeinde von mindestens 100 war. Können wir uns aufmachen? Missionieren, nach 18 Monaten sind wir 100. Es wird Kraft kosten. Und dann ist Paulus weg. Ist in Ephesus. Und dann gab es einen regelmäßigen Schriftverkehr. Wir kennen ja nur die 2 Briefe an die Korinther, aber es sind wesentlich mehr Briefe gewesen. Sie müssen nicht alle erhalten. Und dann kriegt Paulus mit,
Das erste Mal war so, man schätzt 52 herum in Korinth, 52 nach Christus. Und dann gibt's Briefe und da stellt sich raus, die Korinther haben Besuch gekriegt von so einem Wanderprediger und der hat ganz schön über den Paulus geredet. Und ein Teil haben sich von ihm beeinflussen lassen und gesagt, ja, der Paulus. Da hat er in einem seiner Zwischenbriefe, die uns unterhalten sind, wohl gesagt, du, ich habe richtig Bock, wieder zu euch zu kommen und nicht nur einmal, vielleicht zweimal, einmal auf der Hintour, auf der Rücktour zu am Ziel. Und dann hat er es nicht gemacht. Und was war in der Gemeinde? Schießt der Paulus. Immer große Klappe und dann ist nichts dahinter. Ja? Du, der Mann hat sein Herz gegeben. Der Mann hat alles gegeben, um diese Gemeinde zu gründen. Und dann kriegt er einen vom Bug geknallt. Und dann sagt er, das jetzt muss ich mich aufmachen. Und dann gibt's einen Besuch in Korinth, von dem uns die Bibel eigentlich nichts berichtet. Man kann nur zwischen den Zeilen diesen Besuch rauslesen. Und dort passiert was. Er will eigentlich die Gemeinde ein. Und er sagt, ihr seid da ein Scharlatan aufgesessen. Und was erwartet er von der Gemeinde, dass sie sich auf seine Seite stellt. Aber die Gemeinde sitzt da. Willst du mich endlich wieder abhauen? Kannst du dir das vorstellen? Du hast deinen Dienst in dieser Gemeinde gemacht und irgendwie sitzen sie alle so da. Total gekränkt, reißt der Paulus ab. Und dann schreibt er wieder einen Brief. Und er gibt ihn den Titus mit. Und der Titus bringt diesen Brief zu den Korinthern. Das ist der sogenannte Tränenbrief. Auch der ist uns nicht erhalten. Paulus schreibt, dass er überlegt hat, ob er den überhaupt hat. Und dann schreibt er hier, ich schreibe das alles nicht, um euch zu beschämen. Vielmehr möchte ich euch wieder auf den rechten Weg bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Vaterschaft. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und da entdecken wir den Unterschied. Du kannst 1000 Predigten hören, aber hast keinen Papa, der dich unterweist und der dich nach vorne bringt. Dann bläht sich nur eins auf, dein Wissen, und dein Stolz nimmt zu, was du nicht alles schon weißt. Und wer ist Paulus? Schreibt weiter, als ich euch die rettende Botschaft von Jesus Christus brachte und ihr dadurch neues Leben empfing, bin ich euer Vater geworden. Darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Und das können geistliche Väter sagen, folgt meinem. Weil eins ist wichtig, wir haben es ganz am Anfang gehört, die Beziehung zum Papa im Himmel, die stimmt. Nachdem er diesen Tränenbrief geschrieben hat, ist er nach Troas gereist. Und in Troas war Hammer, offener Himmel. Die haben missioniert und die Leute haben sich bekehrt. Und der Begleiter von ihm, der Timotheus und anderen, hast mitgekriegt, heute schon wieder 20 Bekehrungen. Und Paulus,
Was 20? Ah ja, ist gut, ja. Ihr könnt es so nachlesen, genau so. Und eigentlich hätte man sagen können, der Himmel ist offen, alles ist so schön. Aber Paulus leidet darunter. Er leidet für seine Kinder. Und Titus kommt nicht, und die Erde kommen weiter. Aber Paulus sagt, komm, lass uns den Titus entgegengehen. Und dann geht er mit seiner Gefolgschaft rüber nach Mazedonien und sie gehen dem Titus entgegen. Und irgendwann. Weißt du, das ist so ein Gefühl, du hast. Titus, was hast du zu berichten? Und alle, die meisten sind umgekehrt. Die folgen wieder richtig Jesus Christus nach und das in ihrer schlimmen Umgebung. Und dann schreibt Paulus wieder einen Brief. Und aus der Antwort von dem Brief kommt der zweite Korintherbrief. Und dann reist er zum dritten Mal nach Korinth. Über diesen zweiten Versuch wissen wir halt nur sehr wenig, außer dass er sehr tränenreich war. Aber das ist geistliche Vaterschaft. Merkt ihr das? Das ist das, was uns Gott so aufs Herz legt. Wo ist der, für den wir einstehen? Wo ist der, für den wir auch geistlich? Wem darf ich nachgehen? Hier in der ganzen Gemeinde. Vielleicht bei dir einer einzigen Person. Ich weiß es nicht, aber Gottes Geist weiß es und er wird dir zeigen, was diese Geschichte von Paulus für dich zu sagen hat. Für mich hat sie eins zu sagen gehabt. Ich kenne diese Situationen von Paulus, wo ich geackert habe und mir gedacht, ich habe mir ein paar Dinge erworben. Und wo ich dann so fallen gelassen habe. Ich habe eins gelernt. Es geht doch nicht darum, was wir uns vor Menschen erwerben, oder? Es geht darum, dass unsere Beziehung zu Gott intakt ist. Und dann können Menschen machen mit uns, was sie wollen. Und kann ich trotz Hohn, trotz Spott, trotz Fallen lassen, ihnen geistlicher Vater sein. Ich kann sie segnen. Ich kann mit Gott über sie reden. Ich kann Briefe schreiben oder Worte aussprechen, die ermahnen und die trösten. Nicht wegen mir und wegen meinem falschen Verletztsein, sondern mit Gott zum Zuge. Ist so schön. Wenn du Leute, die dich verletzt haben, segnen kannst und dann merkst, sie sind nicht mehr in der Schublade, wo du sie reingesteckt hast. Vielleicht sagst du, die kenne ich und hast sie vor 10 Jahren mal gesehen und da waren sie so und so. Ja und? Hat Gott dich verändert? Hat Gott mich verändert? Warum verändert Gott nicht auch andere, die ich in die Schublade gesteckt habe? Aber in dem Moment, wo ich sie gesegnet habe, wo ich ihnen nachgegangen bin und war es nur aus der Ferne mit meinen Gebeten und jetzt kommt's wieder und ich sehe sie und ich treffe sie und ich gucke in ihre Augen und sehe Veränderung, dann geht's mir wieder in Paulus. Das ist wahre geistliche Vater. Mutterschaft.
Jesus selbst gibt uns ein Beispiel. Das ist eins von mehreren, die so ähnlich sind.
Da, wo er sagt, dass ein Verwalter weggeht und seinen Nächsten das ist Stelle, die ich jetzt meine, ist nicht die Stelle, wo der eine 10 Jahre oder 5 Jahre für eins gekriegt hat, sondern die Stelle, wo alle 10. Ja? Und da steht ein Satz, der Luther kommt und sagt, handel bis ich wieder. Das heißt, es geht rein von innen.
Ich liebe meine Gemeinde, auch wenn ich oft über sie geschimpft habe, weil sie zum Teil das waren, was ich gerade vorhin erzählt habe. Aber in einem Punkt bin ich nicht eins mit Ihnen. Es gibt bei uns dieses Dogma, jeder, der mitarbeitet, hört auf, wenn er ins Rentenalter kommt. Das kann ich biblisch nicht sehen. Meine Bibel sagt, wir sollen handeln, bis er wiederkommt. Vielleicht kann ich nicht mehr in allem so handeln, wie als 30-Jähriger. Aber dann ist doch Gott gnädig und gibt mir einen Job, den ich auch mit 60 noch ausführen kann, oder? Meine Bibel sagt, wir sollen handeln, bis er wiederkommt. Und das ist die Aufforderung von mich an euch. Und ich hoffe, ihr empfindet das nicht als Kopfwaschen. Ich wasche euch jetzt hiermit die Füße, damit ihr wieder den Staub abspült und unbeschwert euren Weg weitergehen könnt. Judas, erstes Kapitel, der Vater hat euch lieb. Und er wird euch sicher ans Ziel bringen.